Ich dachte, ein wenig Schnee zu sehen tut uns gut, um abzukühlen. Schön, dass ihr hier seid. Ist es euch auch schon mal so gegangen, dass etwas passiert ist und ihr einfach reagiert habt? So wie dieser Steinbock hier. Er hat was gesagt, ein Echo kam zurück, er hat einfach reagiert, ohne zu überlegen, und schlussendlich stand er doch ziemlich dumm da. So ging es mir auch schon in anderen Situationen. Und darum beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Reaktionen aus den richtigen Motivationen. Wie reagieren wir auf Dinge, die auf uns zukommen? Danke, Roland. Es dient zu eurem Komfort. Und zu meinem auch. Danke vielmals. Genau. Reaktion und Motivation. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, dass Jesus 12 Jünger ausgesendet hat. Jesus outete sich in diesem Kapitel das erste Mal als der von Gott gesandte Retter, den lange erwarteten Messias. Er erzählt von seinem Tod, von seiner Auferstehung, davon, dass seine Nachfolge bedeutet, dass man sein eigenes Leben aufgeben muss, um sein Leben, das Leben von Jesus, zu gewinnen. Und dass diese Nachfolge keinen Aufschub duldet. Jesus zeigt in diesem Kapitel auch seine ganze Herrlichkeit und Vollmacht. Und jetzt beginnt das 10. Kapitel. Das Kapitel startet mit den Versen 1 bis 16, die den Titel tragen: Arbeiter für das Reich Gottes. In diesen Versen wird berichtet, wie Jesus nun 72 Jünger ausgesendet hat, in Städte, zu denen er selber gehen wollte. Er schickte sie also voraus. Sie sollen nach Personen und Häusern Ausschau halten, wo sie willkommen geheißen werden und wo zugehört wird, was sie zu erzählen hatten. Und dann sagte er in Vers 9: Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Jesus forderte seine Jünger auf, etwas zu tun, aktiv zu werden. Geht in die Dörfer und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und erzählt, dass Gottes Reich hier ist. Erzählt, dass der lang ersehnte Retter nun da ist und dass jeder, der leben will, leben kann. Sie zogen los und taten dies, und in Lukas 10, 17 bis 20 lesen wir dann Folgendes. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Jesus antwortete: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Was für eine Verheißung. Nichts wird uns schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Jünger reagierten auf die Aufforderung von Jesus und taten dies, und wiederum erfolgte eine Reaktion. Sie hatten Freude, dass das passierte, was sie im Namen Jesus taten. Und Jesus, was macht Jesus? Er bestätigt diese Vollmacht nochmals, setzt es aber in Relation zu der Motivation. Er hat vorher gesagt, dass er der Retter ist, und wenn wir an ihn glauben, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Es geht um diese Beziehung, es geht um diese Motivation. Das hat Jesus hier klargestellt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, stand ein Gesetzeslehrer auf und, so heißt es, um Jesus herauszufordern, ihm eine Falle zu stellen. Und er fragte: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er dachte vielleicht, ah, ich bin schlau, ich lenke den Aspekt wieder auf das Tun, weil um das geht es ja. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus spielt den Ball wieder zurück und fragt, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Also etwas tun und dann wird man leben. Der Gesetzeslehrer konterte erneut und fragte, wer denn der Nächste sei. Und Jesus erzählte ihm eine Geschichte. Ein Mann wurde von dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen. In einer einsamen und verlassenen Gegend. Er wurde ausgeraubt, zusammengeschlagen und halbtot am Wegrand liegen gelassen. Aber glücklicherweise kam ein Priester vorbei. In dieser verlassenen Gegend trifft man höchstens mal eine Eidechse, geschweige denn einen Menschen. Der Priester sah den Mann, wechselte aber die Straßenseite und ging davon. Das gleiche tat ein Tempeldiener. Das Glück zu haben, dass sogar zwei Menschen an diesem verlassenen Ort kamen, war schon ein Sechser im Lotto. Dass ein Dritter kommt, war sehr unwahrscheinlich. Doch es geschah tatsächlich. Es kam ein Samariter vorbei. Die Samariter waren ein verachtetes Volk. Und der Samariter nahm sich dem Verletzten an. Er unterbrach seine Reise, begab sich so selbst in Lebensgefahr. Er verband die Wunde und sorgte für eine Unterkunft für den Mann, bis er genesen war. Jesus bringt dieses Gleichnis und betont dabei die Tat des Samariters. Es geht tatsächlich darum, etwas zu tun. Aktiv zu werden, Not zu sehen und zu reagieren. So zeigen wir diese Liebe zu Gott und zu unseren Nächsten. Aber wenn wir genau hinschauen, lesen wir in Vers 33, dass der Samariter innerlich bewegt wurde. Es jammerte ihn, heißt es an anderer Stelle. Er hatte tiefes Mitleid, so dass er gar nicht anders reagieren konnte. Er hätte nicht vorbeigehen konnte. Jesus stellt die Tat also wieder in Relation zur Motivation. Weil wisst ihr, wir sagen so leicht, der Priester und der Tempeldiener, die waren einfach nicht barmherzig. Und eigentlich waren sie nicht gottgefällig. Aber vielleicht hatten sie den tiefen Wunsch, Gott zu gefallen und das zu tun, was er ihnen aufgetragen hat. Sie waren Priester und Tempeldiener. Sie halfen dem Volk, dass ihre Sünden vergeben wurden im Tempel durch Rituale. Dazu mussten sie rein sein, sie mussten ein heiliges Leben führen. Und hätten sie dem Mann geholfen und der wäre gestorben in dieser Zeit, dann wären sie unrein geworden. Sie hätten ihren Dienst lange nicht mehr ausführen können. Und vielleicht war das die Motivation, warum sie die Straßenseite gewechselt haben. Wir wissen es nicht. Darum betont Jesus diese Motivation, diese Gefühlsregung, das innerliche Bewegtsein. Das Kapitel 10 des Lukas-Evangelium schließt dann mit der Erzählung vom Besuch bei den Schwestern Martha und Maria. In Lukas 10, 38 bis 42 lesen wir, Jesus ging mit seinen Jüngern in ein Dorf und wurde dort von einer Frau namens Martha aufgenommen. Es ist stark davon auszugehen, dass nicht nur Jesus, sondern auch die 10 Jünger mit dabei waren. Und damals war Gastfreundschaft ein sehr hoher Wert. ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr lange gelaufen seid, ihr habt kein Auto gehabt, kein ÖV, ihr seid gelaufen mit dem Sandalen, vielleicht ohne Sandalen, ihr seid durch schmutzige Straßen gelaufen, wirklich schmutzig, über Exkremente, über Abfall, die rumlagen. Und dann ist es schön, in ein Haus zu kommen, wo man sich waschen kann, wo man etwas zu trinken bekommt, etwas zu essen bekommt. Nur für so mindestens 15 Personen ist das doch ziemlicher Aufwand. Und irgendwann platzte Martha der Kragen, die alles gemanagt und organisiert hat, während ihre Schwester einfach so bei Jesus saß und sagte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viele Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Auch hier sehen wir das praktische Handeln, das Martha an den Tag gelegt hat, und Jesus stellt es wieder in Relation mit der Motivation. Ich bin überzeugt, hätte Martha ihr Herz bewegen lassen vom Anblick von Jesus, von seinen Jüngern, wie müde und erschöpft sie sind, und gesehen, dass sie Durst und Hunger hätten und diese Liebe, diese Barmherzigkeit ihren Antrieb gewesen wäre, um all das zu tun, sie hätte nicht so reagieren müssen, weil sie aus der Liebe, aus der Beziehung auch zu Jesus selbst im Dienst hätte handeln können. Aber sie tat das nicht, sie reagierte forsch und wütend und Jesus gab ihr das zur Antwort: Martha, Martha, Maria, deine Schwester hat das Bessere gewählt. Sie hat sich für die Beziehung mit mir entschieden. Es geht also, alles, was wir tun, unsere Reaktionen auf Dinge, die auf uns zukommen, geht es darum, warum tun wir dies? Was ist die Motivation, die dahinter steht? Weil wir können viele Dinge tun, gute Dinge, wenn die falsche Motivation dahinter steht, dann wirken sie nicht, sie sind nicht nachhaltig. Und schlussendlich wird auch nicht die Liebe Gottes offenbar. Und jetzt die große Frage: Wie tun wir das denn? Was ist die richtige Motivation? Oder wie kommen wir zur richtigen Motivation? Die richtige Motivation für unser Handeln ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen uns es wirklich schenken lassen. Aus uns heraus können wir das nicht machen. Und damit wir das Geschenk annehmen können, müssen wir frei sein. Wir müssen wirklich frei sein. Und frei sein vor was überhaupt? Frei sein zum Beispiel von impulsiven Handeln. Und Jael wird euch nun ein Beispiel erzählen.
Ich erzähle euch jetzt, wie man es eben nicht macht. Selbstbeherrschung ist etwas, das ich nicht unbedingt in meiner Natur habe. Also wenn mir etwas nicht passt, kann ich recht energisch werden. Und wir waren vor 2-3 Wochen waren wir unterwegs in einem Quartier. Und ich hatte so eine große Migros-Tasche in der Hand, gefüllt mit Putzmitteln. Und wir liefen auf so einem Weg zwischen den Häusern durch und da hatte es eine Wiese und eine Terrasse ohne Zaun. Und auf einmal kommt ein Hund auf mich zugerast, kläffend, knurrend, und kommt bis zu meinem Bein und klebt mir da am Bein. Und ich hatte Panik und nahm den Sack und habe den Hund fortgeschleudert. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich Tiere wirklich gern habe, auch Hunde. Und dann habe ich gesehen, da war eine Frau auf dem Sitzplatz und die hat das gesehen und das war offensichtlich ihr Hund und sie hat mir zugeschaut, was mir eigentlich einfällt, diesen Hund so zu behandeln. Und dann bin ich komplett ausgerastet. Ich meine, so eine Frechheit, ein Hund, der auf mich zurast. Dann habe ich sie angeschrien und gesagt, was ihr eigentlich einfalle, ob sie ihren scheiß Köter nicht ein bisschen unter Kontrolle haben können. Und es ist dann wirklich übel ausgerastet. Ich habe geschrien, ich habe sie richtig fertig gemacht und sie hat dann zurückgegeben. Und ja, ich habe ihr sogar gedroht, sie anzuzeigen. Bis dann mein Mann mir gesagt hat, jetzt gehen wir weiter. Und dann sind wir weitergegangen. Und jetzt gibt es da ein Problem und das Problem heißt das Gewissen, oder? Jetzt bin ich zu Hause und ich denke zurück an diese Situation. Also ich war so geladen, ich musste zuerst etwas runterkommen und dann habe ich da nachgedacht, was passiert ist. Und ja, es ist... Ich habe dann begonnen, mich selbst zu rechtfertigen. Aber ich war doch im Recht und die hätte doch wirklich auf ihren Hund schauen müssen. Und was, wenn mir der gebissen hätte und. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Weil Gott ist mein Herr, mein Freund, mein König. Und was ich möchte in meinem Leben ist, Gott zu gefallen. Wie diese Priester vielleicht, wie der barmherzige Samariter. Aber die Motivation war eher im Recht haben, im mir selber Recht verschaffen. Und dann, ja, habe ich nachgedacht und eigentlich möchte ich, dass Gottes Anwesenheit in meinem Leben eine Veränderung bewirkt, eine positive. Und diese positive Veränderung äußert sich in den Geistesgaben. Und eine Geistesgabe ist Selbstbeherrschung. Sich selber beherrschen können. Das ist nicht notwendig, wenn alles rund läuft, sondern dann, wenn eben etwas nicht rund läuft und man sich angegriffen fühlt oder wie auch immer. Genau, das ist, was ich mit euch teilen möchte. Selbstbeherrschung, das ist etwas, das einem, ja, das zeigt, ob, oder das die Motivation aufzeigt hinter meinem Verhalten. Ich habe mich dann bei dieser Frau entschuldigt, das war auch nicht ganz einfach. Aber ich weiß jetzt, wenn ich nächstes Mal wieder so eine Situation antreffe, dann soll meine Motivation sein, dass Gott gefallen hat an mir, an meinem Verhalten und an dem, wie ich reagiere. Und ja, das ist ein Training. Früher war ich noch viel schlimmer, das gab es wöchentlich und jetzt vielleicht so alle 2-3 Monate. Nein, aber wir sind ja alle auf einem Weg, oder? Und ich hoffe, das hat euch geholfen, ein bisschen aufzuzeigen, ja, oder euch zu überlegen, was ist die Motivation hinter eurem Verhalten, dass ihr das auch reflektiert und es verändern könnt mit Gottes Hilfe.
Amen. Amen. Frei sein von impulsiven Verhalten oder frei sein von Zukunftsangst. Am Donnerstagmorgen merkte ich, wie ich mega angespannt war. Ich hatte so eine innerliche starke Anspannung, Stress eine Art. Und im gemeinsamen Gebet mit einem Bruder erkannte ich, danke für eure Geduld. Erkannte ich, dass ich Angst habe vor vielen Dingen, die vor mir liegen und dass diesen Stress auslöste. Und es hat mich eine ordentliche Portion Mut gekostet, das laut zu sagen vor meinem Bruder und auch vor Gott, das so zu sagen. Aber als ich es getan habe, merkte ich, wie wirklich eine Last von mir gefallen ist und das Zeichen war Müdigkeit und Erschöpfung. War zwar nicht so mega cool, aber immer noch lieber wie diese Anspannung und es zeigte mir, dass das Gebet wirklich geholfen hat. Ich war relaxed und entspannt, müde und erschöpft von dieser Anspannung, aber relaxed und entspannt. Frei sein von Zukunftsangst. oder frei sein von Menschenfurcht. Menschenfurcht kann viele Formen haben. Menschenfurcht bedeutet für mich auch, dass ich gut dastehen möchte vor anderen Menschen. Dies ist auch ein Wunderpunkt von mir. Ich muss meine Handlungen immer wieder auf das überprüfen. Vor 2 Jahren habe ich mal eine Person besucht, um genauer nachzufragen, wie es ihr geht. Und ich habe sie ein paar Tage zuvor getroffen und habe das nicht sofort getan und hatte dann ein schlechtes Gewissen. Ich ging diese Person besuchen und fragte nach und musste im Nachhinein feststellen, dass ich das eigentlich nur tat, um vor ihr gut dazustehen. Ah, der Simon fragt irgendwie nach, der ist ein guter Mensch. Aber das ist die falsche Motivation. Richtig wäre gewesen, wenn mir diese Person Leid getan hätte und mich es gejammert hätte und ich dann das gemacht habe. Dann kommt die Liebe Gottes zum Tragen und erst dann, wenn wir uns innerlich bewegen lassen. So, also das ist das Ziel, frei sein von diesen Dingen. Wie komme ich zu diesem Ziel? Und ich glaube wirklich, ein entscheidender Punkt ist das Echtsein. Echtsein vor Gott, einfach vor Gott sein, seine Gegenwart suchen und echt sein. Stille Zeit mit ihm zu haben, Gebetszeiten suchen und diese nutzen. Ja, ich weiß, alles schon gehört, ich auch, 1000 Mal. Und warum? Wisst ihr, warum mir das so schwierig fällt? Wirklich eine Tiefe auch in diese Gebetszeiten zu bringen. Weil in den Gebetszeiten geht es eben auch darum, dass ich mich mir selber stellen muss. Ich muss vor Gott kommen, echt so wie ich bin. Aber das heißt auch, ich erkenne, ich darf, ich kann und manchmal eben auch muss erkennen, was alles nicht so cool ist. Und das stresst meinen Stolz. Mein Stolz sagt mir, wenn du gut vor den Menschen dastehst, dann geht es dir gut. Du hast einen guten Ruf und die Menschen sind dir wohlgesinnt. Das ist wichtig. Auch meine Angst von der Zukunft war eine Reaktion auf das. Es könnte ja etwas schief gehen. Wie stehe ich dann da? Und das ist mein Wunderpunkt. Jemand anders hat vielleicht einen anderen Wundenpunkt. Zum Beispiel sagt der Stolz eben, hier wurde dir Unrecht angetan. Schau genau hin, das war gemein und du hast Recht. Fordere dein Recht ein. Du hast Recht, der andere hat Unrecht. Und du reagierst impulsiv oder forsch. Vielleicht hatte auch Martha diese Motivation, ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Und sie hätte das Recht gehabt, dass Maria ihr hilft. Und sie forderte es ein. Aber solche Motivationen sind falsch. Wenn unser Handeln diese Motivationen zugrunde liegen, wirken sie nicht nachhaltig. Auch wenn es gute Taten sind, auch wenn es von außen her gut erscheint. Erst durch das Echtsein vor Gott können wir diese falschen Motivationen erkennen. Wir setzen uns einer Prüfung auf Herz und Nieren aus, so wie es David in Psalm 7 schreibt. Indem wir unsere falschen Motivationen erkennen, diese vor Gott benennen und sehen, wie er nach wie vor trotzdem zu uns steht und uns bedingungslos liebt, das ist gigantisch, das ist Wahnsinn und das ist wahre Freiheit. Und wir finden viele Menschen, die das gelebt haben in der Bibel. Die bekanntesten: Abraham, Mose, David, alle Menschen, die Fehler gemacht haben, krasse Fehler, aber die bedingungslos und gnadenlos echt vor Gott waren. Und auch Jesus selbst, Jesus, Gottes Sohn, Jesus, Gott selber, der Mensch gewordene Gott, musste das tun. In Matthäus 26, 36 lesen wir: Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Selbst Jesus musste diese Echtheit vor Gott an den Tag legen. Er musste ehrlich gestehen, dass er Angst hatte von dem, was auf ihn zukam, und dass er es sogar lieber gehabt hätte, hätte er es nicht tun müssen. Aber er hat sich Gott unterstellt und gesagt, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Er war gnadenlos echt und in dieser Echtheit konnte Gott wirken. Er konnte ihm den Mut geben und die Kraft geben, dieses Elend durchzustehen. Und so geschah es dann auch. Jesus, Gott selber, wurde geschlagen, verspottet. Er wurde zu Unrecht verurteilt. Er wurde elendig am Kreuz ermordet. Jesus ist der, der uns befreit. Sorry, schnell. Auch das dient eurem Komfort. Und Liebe ist anständig und sie ist unanständig, wenn man immer aufschnuppt. Genau. Der Jesus ist der, der uns befreit. Und allein durch Jesus ist eine Freiheit bis in alle Ewigkeit möglich. Und das Bekenntnis zu ihm, wenn wir das tun, dann erlangen wir diese Freiheit schon jetzt auf der Erde. Aber diese Freiheit, die wir hier erleben, ist ein Abklatsch, ein nichtiges Ding von dem, was uns erwartet im Himmel. Diese Freiheit ist gigantisch und wir können sie uns nicht vorstellen. Aber so ist es auch umgekehrt. Wenn wir uns nicht für diesen Jesus entscheiden und wir in der Gefangenschaft bleiben, ist auch diese Gefangenschaft auf Erden ein Abklatsch von dem, was uns erwartet bis in alle Ewigkeit. Das ist richtig krass. Und es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück aus der Hölle und es gibt kein Zurück aus dem Himmel. Im Himmel sind wir gerettet, ein für alle Mal, für immer und ewig fixiert. Und so gibt es auch kein Zurück aus der Hölle, für immer fixiert. Und Leute, macht das nicht, bitte nicht. Entscheidet euch für diesen Jesus. Er hat uns ein Leben in Freiheit versprochen. Ich möchte uns nun die Gelegenheit geben, uns zu prüfen und zu reflektieren, uns auf diese Motivationen auch in unserem Leben, wir, die Jesus kennen und der uns diese Freiheit versprochen hat, zu prüfen und mutig zu sein, vor Gott hinzustehen und hinzuschauen, ihm von ihm zeigen lassen, wo sind falsche Motivationen, wo möchte er uns eine Freiheit geben, die wir noch nicht kannten. Und das geht, indem wir echt sind, indem wir das vor Gott einfach sagen. Und wenn wir so vor Gott kommen, es geht nicht darum, dass wir ihm gefallen müssen und dass wir einmal mehr Entschuldigung sagen müssen für das, was wir verbockt haben und einmal mehr vor dem großen Gott Betty machen müssen, dass er uns vergibt. Er hat uns vergeben, aber er wünscht, dass wir echt sind vor ihm, dass wir das sagen, was wir nicht hinkriegen, weil das stellt Gott ins richtige Licht. Das macht Gott hoch und uns macht es kleiner. Wir sind dann nicht mehr Gott, sondern erkennen Jesus als unseren Herrn, Gott als unseren Herrn. Und dann kann Gott kommen. Er kann sich uns zuwenden und sich uns nahen und uns das geben, was wir brauchen. Liebe, Barmherzigkeit, Anerkennung, ein Leben in Freiheit und schlussendlich ein Leben nach diesen Gefühlsregungen, nach diesen tiefer Barmherzigkeit und tiefer Liebe, die nur vor Gott kommt. Und Wenn euch Dinge auffallen, dürft ihr nach vorne kommen und diese auf einen Zettel schreiben. Hier hat es Tische, ihr könnt es aufschreiben und vor Gott bringen ans Kreuz. Und so wie dieser Schredder macht das auch Gott mit diesen Dingen. Es wird vernichtet, es ist weg in Gottes Augen, nicht mehr sichtbar, alles gut. Und manchmal ist ein lautes Zeugnis wichtig. Ich habe das am Donnerstag erlebt, indem ich laut gesagt habe, dass ich Angst habe. Und wenn ihr denkt, das ist etwas, was ich finde, ich möchte das laut sagen. Vor Gott, es ist ein Moment zwischen dir und Jesus. Und laut heißt nur, die Leute, die hier sitzen, die hören das. Es geht nicht um ja, irgendetwas zu erlangen oder weiß ich nicht was, seine Hosen herunterzulassen, sondern diesen Moment mit Jesus laut zu teilen, weil so entmachtet ihr die Macht der Finsternis noch viel mehr. Es ist am Licht und ihr könnt später sagen, hey nein, ich habe es gesagt, Gott weiß es, andere haben es auch gehört, nicht mehr ein Thema. Und wenn ihr merkt, ich habe diese Freiheit noch nie bekommen, weil ich mein Leben diesem Jesus noch nie wirklich hingegeben habe, weil ich noch nie gesagt habe, Jesus, du bist mein Herr und ich brauche deine Vergebung heute und jetzt, dann bitte ich euch oder lasst euch von Gott bewegen und trefft diese Entscheidung heute. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, die Nachfolge von mir duldet keinen Aufschub, weil die Konsequenz so groß ist. Dann kommt nach vorne und macht das in einem Gebet. Kniet hier nieder und sagt das Jesus. Sagt Jesus, ich brauche dich als meinen Herr in meinem Leben. Und du darfst ab jetzt mein Herr sein. Und ich challenge euch nochmals, wenn ihr das gemacht habt und ihr wirklich etwas erlebt habt, bekennt es auch vor der geistigen, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ihr könnt es hier ins Mikrofon sagen und sagen, Jesus ist ab jetzt mein Herr. Es ist Freiheit, einfach nach vorne zu kommen, das zu tun. Lasst euch leiten vom Heiligen Geist. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du wirklich und wahrhaftig da bist und alles gehört hast. Und ich danke dir, dass du dich jetzt jedem so annimmst, wie er es gerade braucht, dass du dich wirklich zeigst in deiner ganzen Herrlichkeit und in deiner ganzen Vollmacht. Genauso wie es deine Jünger gesehen haben in Lukas 9 und Lukas 10. Herr, ich lobe und ich preise deinen Namen. Amen.